Mahi, wie das Olema?
Der ist 17 Jahre alt und in 3-4 Monaten wird er 18.
Was wären so deine Zukunftspläne?
Ja, dass ich also mal wieder in die Schule gehe und etwas also von meinem Leben lerne. Und ja, wenn es geht, dann eine Ausbildung anfangen oder studieren also gehen.
Zurzeit wird dieser Wunsch nicht erfüllt, denn Hamid, der ohne seine Eltern aus Afghanistan nach Deutschland fliehen musste, lebt in Freiburg. Und die Stadt Freiburg entledigt sich der Verantwortung für möglichst viele minderjährige Flüchtlinge wie ihn. Dazu braucht es nichts weiter als ein pseudowissenschaftliches Gutachten. Die Stadt hält an der umstrittenen Methode der medizinischen Altersfestsetzung fest. Hamid hat die Prozedur durchlaufen.
War also in St. Joseph Krankenhaus. Dort hat er also Röntgenbild gemacht. Es war ein Tisch und dann kommt so ein mit Gerät haben also mir ein Bild gemacht.
Da ist immer dieser Herr Professor Uhl vom Josefskrankenhaus zuständig. Der kriegt auch Geld dafür und ich weiß nicht, wie viele hunderte von Röntgenuntersuchungen er dort schon erledigt hat, ohne übrigens die meisten Leute gesehen zu haben. Also Hamid hat diesen Professor nie gesehen. Und er macht sich ein Bild daraus aufgrund der Röntgenaufnahme und meint dann, das sei so und so.
So Christian vom Südbadischen Aktionsbündnis gegen Abschiebungen, kurz SAGA. Das Ergebnis?
Der Arzt hat ihn also als 19-Jähriger eingeschätzt.
Es gibt viele und schwerwiegende Argumente gegen die medizinische Altersfestsetzung, wie Paul von der Initiative Medinetz berichtet.
Ich würde es grob unterteilen in drei Bereiche. Das eine ist einfach mal der medizinische und wissenschaftliche Aspekt. Das heißt, zum einen, es gibt deutliche Kritik an der Glaubwürdigkeit sozusagen der Ergebnisse dieser Untersuchung. Wir reden da also über, sage ich jetzt mal, 2 bis 3 Jahre plus minus mindestens, die also in welchem Bereich sich sowas überhaupt bestimmen lässt. Da ist noch nicht mit einbezogen, dass es noch Abweichungen gibt aufgrund verschiedenster Lebensumstände. Ein zweiter Aspekt wäre eben die Anwendung von Röntgenstrahlung, die bei all diesen Verfahren zutrifft. Die ist bekanntlich gesundheitsgefährdend und dazu gibt es ausführliche Studien an großen Patientenkollektiven, die nachweisen, dass insbesondere eben ein CT in der Jugend die Wahrscheinlichkeit später an Krebserkrankungen zu leiden massiv erhöht. Das bedeutet, hier zeigt sich auf jeden Fall, dass es sich nicht nur um ein medizinisch nicht tragbares Verfahren handelt, sondern zusätzlich, dass es gesundheitsschädlich ist. Auf der juristischen Ebene wird insbesondere diesem Problem der Röntgenstrahlung eben Rechnung getragen durch die Röntgenverordnung, die eindeutig benennt, dass Röntgenstrahlung eben nur angewendet werden darf am Menschen zum gesundheitlichen Nutzen. Das heißt, da muss eine Abwägung stattfinden zwischen den gesundheitlichen Risiken, die durch diese Röntgenstrahlung auftreten und eben den zu erwartenden medizinischen Vorteilen. Das ist in dem Fall obsolet, weil es keine medizinischen Vorteile für die Betroffenen gibt. Weiterhin kann man da kommen mit eben Körperverletzungen, weil es sich eben um einen Eingriff in den Körper handelt, der gesundheitsschädlich ist. Auf dem rechtlichen Gebiet ist es leider nicht ganz geklärt. Also es gibt da verschiedene Gerichtsurteile, aber auch deutliche Gerichtsurteile, die sagen, das ist eigentlich nicht zulässig. Die dritte Ebene noch ist der ethische Aspekt und auf der Ebene ist es natürlich fraglich, ob es überhaupt zulässig ist, diese Verfahren anzuwenden, ohne dass dann Nutzen wäre. Insbesondere bei Jugendlichen, für die ja auch die UN-Kinderrechtskonvention gilt, ist es ausdrücklich noch fraglicher, ob man da quasi abwägen kann zwischen dem vermeintlichen gesellschaftlichen Nutzen dieser Verfahren und dem Schaden, den man den Jugendlichen zumutet.
Die Praxis wird nicht nur in Freiburg kritisiert, zum Beispiel von flüchtlingssolidarischen Gruppen wie SAGA oder den unabhängigen Listen im Gemeinderat, sondern auch auf höchster Fachebene.
Was man festhalten kann, ist, dass die Bundesärztekammer auf dem Deutschen Ärztetag bisher, ich glaube, schon 5-mal Beschlüsse ausdrücklich gegen diese medizinischen Altersfestsetzungsverfahren gefällt hat. Insofern kann man davon ausgehen, dass die Mehrheit der Ärztinnenschaft gegen diese Verfahren Positionen bezieht. Die einzigen Ärztinnen und Ärzte, die es befürworten, sind eigentlich RechtsmedizinerInnen, soweit ich das bisher mitbekommen habe. Da mag es sicher einige Ausnahmen geben, aber tendenziell kommt es also aus der Ecke der Rechtsmedizin, während also Ärztinnen und Ärzte, die tatsächlich mit Patienten zusammenarbeiten, das im Allgemeinen ablehnen.
Um die Auseinandersetzung fachlich vertiefen zu können, fand am 6. und 7. Juni die internationale Fachkonferenz zur Einschätzung des Alters, Entwicklungsstandes und Hilfebedarfs von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen an der Berliner Charité statt. Dabei wurden die genannten Argumente unterstrichen, wie Paul berichtet, der bei der Fachkonferenz dabei war.
Also es war eine zweitägige Konferenz, bei der tatsächlich Referentinnen und Referenten aus verschiedensten Bereichen zu Wort kamen und, wenn man so will, auch aus den beiden Lagern. Von der Seite der Leute, die eben sich sozusagen für diese Methoden aussprechen, waren tatsächlich nur drei Ärzte da, während die Gegenseite, die also Kritik daran äußert, das aus verschiedensten Perspektiven getan hat. Es waren zum einen eben Ärzte aus der IPPNW vor allem, als auch eine Kinder- und Jugendärztin von der Charité, die das sozusagen aus medizinischer Perspektive kritisiert haben, dann war aber eben ein ganz breites Spektrum von Referentinnen und Referenten da, vom UNHCR über Save the Children, über eine Medizinethikerin, die das also aus einer ethischen Perspektive kritisiert hat, zwei Anwältinnen, die auch schon rechtliche Verfahren dagegen begleitet haben, Sozialarbeiterinnen, die eben mit den Jugendlichen zusammenarbeiten und es aus der Perspektive beleuchten konnten und aber auch Jugendliche selbst, die das entweder eben erlebt hatten, sowohl in Deutschland als auch in Schweden und eben Freundinnen und Freunde von denen. Also es war wirklich eine sehr breite Gruppe von Leuten, die da Kritik dran geäußert haben.
Die Ärztinnen, die noch medizinische Altersfestsetzungen vornehmen oder vertreten, geraten zunehmend unter Rechtfertigungsdruck.
Ich würde sagen, da wurde schon deutlich, dass sie nicht so richtig wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Natürlich bringen sie immer wieder ihre Studien in Anschlag, die sie eben selber durchführen zum großen Teil und versuchen, die sozusagen besser zu verkaufen, als sie sind. Aber im Endeffekt mussten sie zum Beispiel bezüglich des Röntgens der Handwurzelknochen zugeben, dass sich mit diesem Verfahren niemals die Volljährigkeit eines Menschen beweisen lässt. Die ziehen sich dann zurück auf neuere Verfahren, insbesondere eben dieses CT der Schlüsselbeine, wo aber wie gesagt eben die bisherigen Studienergebnisse auch nicht eindeutig sind. Dann werden wohl derzeit in Münster von dem Professor Schmeling, der da anwesend war, auch Studien mit MRTs gemacht, die also vermeintlich nicht gesundheitsschädlich wären. Da gibt es aber noch keine Ergebnisse. Also es wird versucht, darauf zu antworten von deren Seite. Ich würde aber auch sagen, dass sich da deutliche Hilflosigkeit zeigt und teilweise eben auch mit aggressiven Redebeiträgen dagegen gehalten wird. Und das fand ich auch beeindruckend, dass die drei Rechtsmediziner, die anwesend waren, versuchten, sich eben in eine Opferrolle zu bringen. Also sie würden am Reden dort gehindert, obwohl sie eben bei Weitem die Dauer ihrer Redebeiträge überschritten haben zum Beispiel und mehrmals darauf hingewiesen wurden, dass sie sich doch bitte an den Zeitrahmen halten mögen. Also es gibt diesen fachlichen Konflikt, der wurde eben im Deutschen Ärzteblatt unter anderem ausgetragen. Da gab es also mehrere Beiträge dazu. Die Rechtsmediziner versuchen derzeit eben durch Beiträge in ihrer facheigenen Zeitschrift dagegen zu halten. Aber genau, in der breiten Ärzteschaft kann man schon sagen, dass es den Konflikt gibt und dass er, wie mir scheint, deutlich geklärt ist, nämlich dass sich die überwiegende Mehrheit der deutschen Ärztinnen und Ärzte dagegen aussprechen, diese Verfahren anzuwenden.
Umso unverständlicher, dass die selbsternannte offene Stadt Freiburg weiterhin auf dem Verfahren besteht. Entscheidend für die Stadt ist das Ergebnis. Wenn die jungen Flüchtlinge für volljährig erklärt werden, ist die Stadt nicht mehr für ihre altersgerechte Betreuung, im Fachjargon die Inobhutnahme, zuständig.
Die Betroffenen haben halt keine Lobby. Von der Staatsseite aus kann man sagen, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind mit ganz wenigen Ausnahmen das letzte Glied in der Kette, die hier unerwünscht sind. Und nach außen hin erzählt man das Gegenteil, also insbesondere sozusagen für die Politik, für die Öffentlichkeit erzählt man das Gegenteil, aber die Realität sieht sehr finster aus.
Sie haben also ihm gesagt, also nach der Zusage, dass er 19 Jahre alt ist, dass er nach Karlsruhe also gehen muss und dort einen Asylantrag also beantragen. Aber der ist also nicht hingegangen.
Also beide Gerichte und beide Behörden, also das Jugendamt im Wesentlichen, haben sich geweigert und haben ihm zusammen mit dem Christophorus-Werk die Aufforderung schriftlich mitgeteilt, er soll sich nach Karlsruhe begeben und hier ist niemand mehr zuständig.
In ein solches Erstaufnahmezentrum gehen zu müssen, ist schon für Erwachsene kaum zumutbar, zumal sie oft traumatische Erfahrungen mitbringen. Noch viel weniger zumutbar ist es für unbegleitete Minderjährige wie Hamid.
In Karlsruhe also kannte ich also niemanden und hier war ich also schon 3-4 Wochen und kannte also ein paar Afghanen, also die hier, und die haben also mir sehr geholfen. Also ich wollte also das nicht erleben, also wieder in eine andere Stadt gehen und als Fremder also da und dazwischen.
Die Stadt Freiburg entzieht sich aber völlig ihrer Verantwortung und gewährt keinerlei Sozialleistungen.
Das ist also mein Hauptproblem, dass ich also nicht von deutscher Stadt also anerkannt wird als Asyl. Und Ich lebe also jetzt seit 7 Monaten hier, also habe nichts, also fast, also manchmal esse ich also nichts und ich schlafe einfach also Hunger. Und ich habe auch also keine Krankenversicherung, keine Aufenthalt, keine also nichts, also und Schule gehe ich auch also nicht.
Das ist möglicherweise eine finanzielle Frage für das Jugendamt, das kostet schon ein bisschen was. Das ist auch in dem Verfahren beim Verwaltungsgericht vorgebracht worden, dass es für das Jugendamt zu teuer wäre, so jemanden aufzunehmen. Wir argumentieren umgekehrt, das Kindeswohl rechtfertigt, dass das halt auch bei strittigen Altersfragen zunächst erstmal eine Inobhutnahme in Frage kommen muss und dass das Kindeswohl hier gefährdet ist. Professor Uhl hat 2014 etwa 100 Untersuchungen gemacht. Pro Untersuchung kriegt er 200 Euro. Also das Klinikum, ich weiß nicht, ob er das in seine eigene Tasche steckt, aber das ist für 10 Minuten Röntgenaufnahme ein netter Nebenverdienst, kann man so sagen. Das ist der Stadt offensichtlich billiger, als einen Jugendlichen einen Monat lang unterzubringen.
Ganz im Sinne der Stadt ist es da, dass die jungen Flüchtlinge oftmals nicht ausreichend über das bevorstehende Verfahren, dessen Auswirkungen und ihre Rechte informiert werden.
Und der wusste also davon gar nichts, also was sie also machen. Also die Betreuer haben ihm gesagt, also wir machen also ein paar Bilder von deiner Hand. Dann muss man also Krankenhaus. Am nächsten Tag, also der ist aufgestanden und dann mit ihm also im Krankenhaus.
War das so gut, kann man aber durchbrüsten, aber sehr gut.
Und niemand ist auch verpflichtet, solche medizinischen Untersuchungen über sich ergehen zu lassen.
Haben sie mit dir darüber gesprochen, ob du die machen willst oder nicht?
Nee. Nein.
Also es gab keine Alternative?
Kein.
Das Christophorus-Werk ist sozusagen der verlängerte Arm des Jugendamtes. Es gibt andere Jugendeinrichtungen, die etwas kooperativer sind, wo auch die Frage des Alters diskutiert wird und wo die insbesondere Wiese zum Beispiel oder Waisenhausstiftung eher auf der Seite der Jugendlichen stehen. Vom Christophorus-Werk ist uns das nicht bekannt.
Hamids Anwältin hat nun Klage eingereicht.
Weil da vorhergehend schon bereits 2 Entscheidungen gefallen sind. Das Amtsgericht hat diese falsche Altersangabe von dem Josefskrankenhaus übernommen und hat deswegen abgelehnt, dass er wie ein Jugendlicher behandelt wird. Und das Verwaltungsgericht hat ebenfalls eine Ablehnung gemacht mit Verweis auf die Altersfeststellung des Amtsgerichts. Und gegen beide Gerichte laufen Beschwerden. Die sind jetzt eingereicht worden und so, dass sich sozusagen auf der höchsten Ebene in Baden-Württemberg die obersten Gerichte damit beschäftigen müssen. Das wesentliche zentrale Punkt ist immer, ob diese medizinische Altersbetrachtung überhaupt einen wissenschaftlichen Anhaltspunkt hat oder ob das nicht sehr obskure Maßnahmen sind, die da getroffen worden sind. Und diese Verfahren sind derzeit anhängig. Das dauert wahrscheinlich ein bisschen, weil das relativ komplizierte Verfahren sind und die obersten Gerichte sich da mit dieser Materie auch neu auseinandersetzen müssen. Mhm. Solange die laufen, hängt der Hamid in der Luft und das ist auch das Problem, weil es müsste eigentlich eine sogenannte Inobhutnahme, nennt sich das bei Jugendlichen, stattfinden, dass solange das Verfahren läuft, derjenige halt aufgenommen wird, bis es geklärt wäre, aber das Jugendamt sperrt sich dagegen.
Es bleibt zu hoffen, dass auf diesem Weg die Stadt Freiburg endlich gezwungen wird, für junge Menschen Verantwortung zu übernehmen, die eigentlich genug Sorgen haben.
Also erstmal also vermisse ich meine Eltern. Ich habe also lange von denen nicht gehört. Und ich hoffe also bald, dass ich auf ein Wiedersehen. Und jetzt also bin ich also erstmal hier und fange ich wieder alles also von vorne an, also von null.